Diesmal haben sich zwei Moderatoren zum Pottwichteln verabredet im herrlichen Nakatomi Plaza in der 30. Etage, um euch etwas über den Weihnachtsfilm Ende der 80er Jahre, zu erzählen. Wer diese zwei Moderatoren sind? Nun ja, wir dürfen unsere echten Namen nicht verraten, aber mich dürft ihr gerne Ellen nennen.
Und hier ist der Bruce.
Hi Bruce.
Hi Ellen. Das wird ja mal ein Schlagabtausch heute zwischen uns, was?
Aber hallo, denn heute, wer es noch nicht erraten hat, allein schon wegen dem Folgentitel wahrscheinlich, geht es um den Film Stirb langsam.
Oder auf Englisch Die Hard. Wo man eigentlich auch direkt mal abschweifen kann, ich finde es ja sehr, sehr lustig, was die dann aus der Serie gemacht haben. Also der zweite heißt dann ja wirklich Die Harder.
Ja, warum auch nicht? Ich meine, das kann man mal, es macht ja im Grunde auch Sinn. Aber bevor wir jetzt überhaupt so weit vorweggreifen, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf das sogenannte Pottwichteln eingehen. Magst du was dazu erzählen, Bruce?
Ja, natürlich, Alan. Wir haben uns damals angemeldet zum Pottwichteln und es hätte uns deutlich schlimmer treffen können. Wir haben Glück gehabt, wir haben etwas bekommen, wo wir zumindest gedacht haben, hey, Filme, das ist jetzt nicht so weit entfernt. Es hätte auch Fußball oder sowas werden können. Dementsprechend haben wir uns gedacht, ja, was machen wir? Gehen wir ins Kino, gucken wir uns eine Sneak Preview an oder nehmen wir uns einfach passend zur Jahreszeit und zum Pottwichteln einen Weihnachtsfilm vor? Und dann haben wir gedacht, wenn schon ein Weihnachtsfilm, dann den Weihnachtsfilm. Den Weihnachtsfilm, den jeder Mann seit 1988 jährlich gucken möchte, stirbt langsam.
Ja, und dann eigentlich ganz lustig, jetzt einen so alten Film mal ein bisschen zu umreißen. Der Film selber handelt von Bruce Willis, aka John McClane.
Ein New Yorker Polizist.
Der seine Frau in Los Angeles zu Weihnachten besucht, beziehungsweise zu einer Weihnachtsfeier eingeladen wurde. Mach mal weiter den Anfang, du kannst das echt besser.
Ja, also im Grunde genommen muss man sagen, die beiden haben eine schwierige Ehe scheinbar. Sie ist halt aus New York weggegangen, um in Kalifornien ihr Glück zu finden in einer neuen Firma, wo sie direkt einen super Aufstieg hingelegt hat. Und John McClane ist bisher noch in New York geblieben. Die Kinder hat sie mitgenommen. Alles also keine allzu gute Ausgangsposition. Sie freut sich aber dennoch, als er auf der Party auftaucht. Noch mehr freut sie sich, als die Party nachher ein bisschen aus dem Ruder gerät, dass er da ist.
Ich glaube, er freut sich auf jeden Fall über den Weg allein schon zur Party, als er eine der epischsten Szenen am Anfang, glaube ich, wo er dann sagt, vertrauen Sie mir, ich bin Cop, ich mache das seit 10 Jahren, als ein Flugpassagier seine Pistole erblickt. Heute gar nicht mehr denkbar.
Richtig. Es sei denn, es wäre ein Air Marshal. Was ich aber auch sehr schön finde, ist dann die zweite Etappe, in der er in einer Limousine, die für ihn bestellt wird, mitfahren soll und er sich entschließt, naja, den Teddybär, den ich für meine Tochter mitgebracht habe, den setze ich hinten rein und ich setze mich vorne neben den Fahrer, der früher Taxi gefahren ist, was eine Gemeinsamkeit zu mir ist, habe ich auch schon mal gemacht, und der Taxifahrer hat recht, also der Limousinenfahrer, Fahrgäste verlangt quasi manchmal, dass man mit ihnen redet.
Ja, so auch John McClane, der gesagt hat, redest du eigentlich immer so? Boah, O-Ton, lass mich doch einfach in Ruhe. Natürlich lasse ich dich in Ruhe, aber erzähl doch mal, hat sich deine Frau von dir getrennt, ja?
Ja, genau. Da kommen dann schon mal die ersten Hintergründe raus und ja, John taucht auf der Party auf, will sich nur mal eben frisch machen. Und also ich muss ja sagen, diese Party ist ja sowieso echt geil. Wer mir direkt schon von der ersten Minute an auf den Sack geht, ist ja dieser Alice-Typ.
Ach ja, ich weiß, wie du meinst. Der hinterher ja die Eier raushängen lässt und hey, ich mach's schon zum Frühstück 5-Millionen-Deals.
Genau. Ihr merkt, wir dürfen jetzt nicht sagen, wo wir normalerweise herkommen, aber wir haben uns endlich einmal vorbereitet auf einen Podcast. Das passiert nicht allzu oft. Wir haben, glaube ich, beide den Film nochmal geguckt.
Das stimmt. Gestern sogar, wir arbeiten noch ein bisschen an der Struktur, aber das ist ja egal. Der Film ist einfach grandios, wobei ich aber auch sagen muss,
der ist super gealtert, oder?
Der ist tatsächlich super gealtert, also bis auf die PC-Effekte und so, man kann sich den heute noch anschauen, auch in HD.
Richtig.
Was mich aber nach wie vor am Film stört, und da bist du jetzt an einer wunderbaren Stelle stehen geblieben, ich habe wirklich nochmal ganz kurz auf mein Handy geschaut, konnte man früher nicht machen, und auf einmal waren die da alle mitten am Schnitzeln. Ich habe zurückgespult, habe es mir nochmal angeguckt und denk mir, wann fing das jetzt an?
Ja, das kommt so relativ aus dem Nichts, wobei man sagen muss, was ich direkt mal am Anfang erzählen kann, weil wir sind jetzt schon an der Stelle, wo die Party gleich gecrashed wird von Alan Rickman als Hans Gruber. Bis vor ein paar Jahren wusste ich gar nicht, dass das Alan Rickman ist, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch schon Harry Potter und auch Dogma und auch tatsächlich Liebe und einige andere Filme gesehen habe, in denen Alan Rickman vorkommt. Aber ich finde, mit seinem Vollbart, den er da trägt, ich erkenne ihn nicht, ne?
Ey, das ist so schön, dass du es ansprichst. Das wollte ich auch noch machen, Bruce. Und zwar folgendes. Ich habe Stirb langsam gesehen gestern. Und ohne Witz, gestern war das erste Mal seit 20 Jahren, da ich den Film geschaut habe. Ich gucke den Typen an und denke mir, ey, das ist der von Robin Hood. Das ist der Sheriff von Lockwood.
Ja, genau. Genau.
Und dann, ich recherchiere ein bisschen noch kurz vor dieser Pottwichtel-Folge, wie ich so, warte mal, Alan Rickman, wo hat der noch überall mitgespielt? Robin Hood, Galaxy Quest, Dogma, Harry Potter. Warte mal, Galaxy Quest, Dogma, Harry Potter?
Wen hat der denn da gespielt?
Ja, und dann überleg, Galaxy Quest, alles klar. Der hat den Schauspieler gespielt, der in Alien gespielt hat.
Genau.
Dogma, ja, da hatte der auch noch farbene Haare. Das war der liebe gute Engel. Und dann Harry Potter, Severus Snape. Ne.
Ja.
Ich war hinweg, aber so geht mir total häufig. Ich schaue Filme und denke mir, irgendwoher kennst du den.
Das geht mir vor allem so, ich weiß gar nicht, habe ich dir das schon mal erzählt? Bei mir ist das ganz oft so, wenn Leute andersfarbiges Make-up auf einmal haben. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal einen Marvel-Film, Avengers, der Vision, der rote Typ mit dem Kristall in der Stirn. Der wird gespielt von Paul Bettany. Und Paul Bettany ist zum Beispiel der Herold in Ritter aus Leidenschaft. Ein total cooler Charakter und so. Ey, ohne Witz, ich habe, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 2, 3 Avengers-Filme gesehen, bis ich gedacht habe, ey, das ist der Herold. Ich erkenne ihn nicht. Ich erkenne ihn nicht, wenn die Farbe im Gesicht haben.
Du musst übrigens stark sein. Kennst du noch damals die Serie Hulk?
Ja.
Der damals den Hulk gespielt hat. Das ist der sportliche Typ von King of Queens.
Der Nachbar, nein. Was?
Doch, oh, wirklich.
Nee, aber das ist wirklich, sobald die irgendwie Farbe im Gesicht haben oder halt, wie gesagt, Alan Rickman, irgendwann sagt mir ein Bekannter, ja, das ist Alan Rickman, der Severus Snape aus Harry Potter. Ich so, ach komm, du verarschst mich. Nein, nein, wirklich. Und dann gegoogelt, ne? Ging ja damals schon. Scheiße, der hat recht.
Aber ich werde es niemals zugeben. Bis heute.
Richtig. Na gut, aber Alan Rickman taucht auf mit einer Schar Gangster und sie haben nicht nur Gutes im Sinn, würde ich behaupten.
Nein, gar nicht. Die Gangster möchten Wertpapiere in Insgesamtwert von über 600 Millionen Dollar erbeuten aus einem Safe, der, lass mich kurz überlegen, gesichert ist durch 7 Schlösser und unterschiedlichen Mechanismen.
Und die Sache könnte so einfach laufen. Also sie kommen rein, erschießen kurz den Wachmann, räumen den weg, ersetzen den durch einen anderen Wachmann, fangen an zu arbeiten. Alan Rickman alias Hans Gruber fährt in die Etage, wo die Weihnachtsfeier stattfindet und unterhält sich eigentlich erstmal recht freundlich mit dem Firmenchef.
Bis dann der Firmenchef im Nebenraum, in Anführungszeichen, höflich gebeten wird und es dann langsam zur Sache geht, gib uns doch die Codes. Einmal den Generalcode und einmal den Tagescode, woraufhin Nakatomi-san gesagt hat, ja, ruf mal beim Vorstand in China an, wenn du Glück hast, erfährst du den. Ich kenne den Code nicht.
Das ist dann auch schon das frühe Ende für Herrn Nakatomi. Tagagi heißt er auch, sehe ich gerade.
Ach so, du hast recht. Und das ist aber die Nakatomi Corporation.
Genau, ne? Genau, ganz richtig.
Genau. Was dem Film, finde ich, besonders macht oder schon hervorhebt von vielen anderen Filmen ist, die haben nicht viele Chancen, irgendeine Frage zu beantworten. So, ich brauche dich nicht mehr.
Puff. Ja, eben, stimmt. Also da sind die Terroristen auch, sag ich mal, relativ schnell mit dem Finger am Abzug. Aber wer auch schnell mit dem Finger am Abzug ist, ist unser guter Freund John McClane, der mitkriegt, dass er draußen irgendwo geschossen wird und sich erstmal schön ins Treppenhaus verpisst.
Mit nackten Füßen, meine Freunde.
Richtig. Was später wirklich noch ein Problem werden wird.
Das stimmt. Gut, während dann die Terroristen nach und nach versuchen, Informationen ranzukriegen, wie sie den Tresor mit den 7 Schlössern knacken können, dank eines ultra genialen Hackers. Übrigens, sehr schön, das erste Hochhaus mit einem High-End-Computer, wie wir uns heute noch wünschen würden. Sprachausgabe.
Ja.
Suchfunktion nach, ja. Was heute gar nicht mehr geben würde, nach Datenschutz, dass du einfach irgendwelchen Namen eintippst, um zu schauen, ob die Person sich im Gebäude befindet.
Das ist sowieso so bekloppt, ne? Wo Bruce Willis ankommt. Und er kommt dann an die Rezeption und dann, bin hier auf Einladung von Holly McLean. Und der Typ sagt ihr so, ja, geben Sie das mal hier ein. Und er findet sie ja erst nicht. Und dann sagt er irgendwie, ja, 30. Stock, das sind eh die einzigen, die noch hier sind. Padam.
Ja, aber die wollten halt damals zeigen, boah, guck mal.
Ja, guck mal, wir haben Computer.
Ja, Computer, wir haben Touchscreen. Wobei, Nee, es war ein Touchscreen.
Doch. Ja, ja, ja.
Der hat da einfach schön auf dem Röhrmonitor rumgetippert. Ey, Touch, Alter.
Also ich sag mal, das war mehr Hightech als heutzutage in jeder McDonald's-Kasse. Also oder dasselbe Prinzip. Es kann auch sein. Es war auf jeden Fall echt interessant. Und dann, naja, verschwindet er erstmal ins Treppenhaus und kriegt halt mit, ah, da unten ist irgendwas los. Und jetzt stehe ich nur gerade ein bisschen auf den Schlauch. Wie kommt es eigentlich? Ach so, nee, da rennen einfach auch noch andere Terroristen rum und er läuft einem zufällig über den Weg oder so. Ne? So kriegt er sein Funkgerät und seine Kippen
und die Tasche.
Und die Tasche, genau, mit den Zündern.
Was ein sehr schöner Terrorist ist. Grauer Pullover, also typisch 90er, Ende 80er. Grauer Pullover, lange blonde Frisur. Dicke Brille. Ja, und durchtrainiert. Und der einzige Terrorist mit den noch kleineren Füßen als Ellen, John McClanes Frau.
Richtig. Wobei, ich muss sagen, welche Szene ich wirklich sehr, sehr cool finde, ist, wo er halt die Leiche von dem in den Fahrstuhl setzt und schön auf die Brust geschrieben hat, ho, 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 jetzt habe ich ein Maschinengewehr.
Ja, das stimmt. Und dann die ikonische Szene, Fahrstuhl fährt hoch, es macht Bing, alle drehen sich um und lesen den Spruch.
Aber man muss schon sagen, es ist auch wirklich ein echt genialer Film. Es passiert ja an jeder Ecke was. Also auch schön ist das, dass ja er im Grunde dann ja auch Kontakt aufnimmt zu Hans Gruber und Hans Gruber ihm ja auch sagt, hier von wegen, ja komm, damit hast du doch eigentlich gar nichts zu tun. Gib uns einfach die Zünder und alles ist gut. So. Aber John McClane denkt sich so, oh.
Nein, nicht an diesem Tag. Nein, im Gegensatz. John McClane versucht nicht nur die Terroristen auszuschalten. Nein, in erster Instanz. Sehr schön übrigens. Er fährt mit dem Fahrstuhl aufs Dach und versucht einen Funkspruch zur Polizei abzusetzen. Ja, hier Überfall, Nakatomi Plaza, bla bla bla. Sir, bitte machen Sie diesen Kanal frei, der ist für Notfälle. Ja, Herrgott, was glaubst du denn, was ich hier gerade mache?
Ja, richtig.
Ne, eine scheiß Pizza bestellen oder was?
Ja, ach, das ist sowieso klasse, wo er irgendwie dann auch Kontakt aufnimmt und ihm erstmal keiner ernst nimmt. Ich meine, das ist ja sein Hauptproblem in dem ganzen Film. Außer Carl Winslow.
Sehr schön. Du meinst Al Powell?
Genau. Außer Carl Winslow nimmt ihn niemand ernst.
Und selbst Karl nimmt ihn anfangs nicht ernst.
Ja, ach, das ist auch so geil, wo er dann reingeht ins Nakatomi Plaza und dann irgendwie, ja, kann ich mich hier mal rumgucken. Und diese blöde Show, die der Fake-Portier da abzieht, so von wegen, ach, die dummen Idioten, ich habe so und so viel auf die gewettet und so.
Ja, $10.
Genau. Und irgendwie, er geht nur sich kurz umgucken. Also so, darf ich mich hier mal umgucken? Ja, natürlich. Und er geht irgendwie einen Gang halb runter und denkt sich so, ach was.
Das ist ja überhaupt ein Wunder, dass er reingegangen ist. Ich meine, den Film habe ich das letzte Mal wirklich vor 3 oder 4 Jahren gesehen und wirklich nie von Anfang an. Nie von Anfang an. Und dementsprechend ist es dann schön zu sehen. Ja, ich gucke mich mal um. Ich drehe da jetzt mal 20 Runden mit meinem Polizeiauto. Sieht alles dunkel aus. John McClane schaut runter. Was machst du da? Eine Rundfahrt oder was?
Aber ich find's halt auch so cool, dass John McClane sich halt denkt, okay, wenn der jetzt mal denkt, ich hau jetzt wieder ab, dann schieß ich ihm halt den Wagen kaputt.
Genau. Verdammte Scheiße, was macht der hier? Es wird auch Feuer auf Officer oder sowas, ne?
Genau, genau. Wo er dann schön rückwärts fährt und dann irgendwie den Wagen noch halb zerlegt. Aber er hat daraufhin, oder beziehungsweise John McClane bekommt daraufhin die Aufmerksamkeit von Al.
Das definitiv, ja. Und nicht nur von Al, sondern auch von Alan Rickman samt Gefolge, die nun wissen, in welchem Stockwerk sich John McClane befindet.
Genau. Ach, das ist sowieso auch schön. Ich meine auch die Aufzugsschachtszene, wo der große, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, der eine Rolle ist, Theo, glaube ich. Ne, Theo war der Schwarze, der Hacker.
Karl oder so?
Karl, kann sein. Also auf jeden Fall dieser große Typ, der John McClane die ganze Zeit auf den Fersen ist und ihn auch unbedingt zur Strecke bringen will.
Ja, ich glaube, weil John McClane irgendwie seinen Bruder oder besten Freund da so ungenietet hat, ne? Also den Terroristen vom Anfang quasi.
Richtig. Schon alleine, wo er dann in den Lüftungsschacht da reinspringt. Eine der schönsten Szenen überhaupt oder der schönsten Zitate da drin. Kommen Sie nach Kalifornien.
Kommen Sie nach Kalifornien, haben sie gesagt. Wie? So befinde ich mich eigentlich hier mitten in dieser Scheiße. Ja, und da spricht er etwas aus, was ich schon vorher gesagt habe, was ich mal als Zuschauer auch gedacht habe. Warum befindet er sich jetzt in dieser Scheiße?
Ja, nur wegen seiner Ex. Oder seiner Frau, wie auch immer.
Genau, wie das halt so häufig ist, ne? Erst Party, dann Eskalation.
Eben. Ja, und auf jeden Fall, er ist dann ja vor den Terroristen so ein bisschen auf der Flucht. Wir können ich sag mal so, in den nächsten Minuten passiert sehr, sehr viel. Es gibt Leute, die denken, sie müssten den großen Helden spielen, wie zum Beispiel Alice, den wir am Anfang angesprochen haben, der so ein kleines Kokainproblem hat. Und nach einer neuen Nase Kokain der Meinung ist, so, ich regel die Sache jetzt mal.
Genau, und dann Leute, ich sehe schon, ihr seid Profis. Ihr seid nicht nur so gewöhnliche Handtaschenräuber oder sonst was. Ja, das hat er messerscharf erkannt, dass Handtaschenräuber selber selten automatische Gewehre dabei haben, geschweige denn feinste Anzüge.
Richtig, ja, und er lässt sich dann quasi über Funk, weil John McClane hat mittlerweile auch schon mit Hans Gruber ein bisschen gequatscht über Funk. Und die beiden können sich nicht so gut leiden, aber hey, Alice denkt sich, ich regel das jetzt, die hatten nur einen schlechten Start. Das einzige Richtige, was er in dem Augenblick macht, ist, dass er John McClane quasi erzählt, John McClane wäre auf Einladung von ihm ja da und nicht hier, hey, deine Frau hat doch gesagt und so. Das wäre richtig gut.
Also dazu muss man sagen, Alice ist halt auf John McClanes Frau Scharf, auch ein Arbeitskollege von ihr, und er hat dann halt gefragt, was hast du denen alles erzählt, Alice? Ich hab dir nur erzählt, dass du auf Einladung von mir da bist. Alice, halt die Schnauze, sag denen, dass wir uns nicht kennen. Hey, Johnny Baby, wir kennen uns doch schon seit Jahren.
Ja, und wie John McClane ihm auch schon vorher gesagt hat, hey Alice, mal ehrlich, du hast ja doch längst dein Todesurteil unterschrieben.
Richtig, denn als Alan Rick merkt, hör mal, hier komme ich nicht weiter, bringt nichts, hört man nur durchs Mikrofon.
Und das war's dann mit ihm.
Traurig, traurig.
Obwohl um den Charakter nicht wirklich. Aber mir ist übrigens eine Sache aufgefallen, die fand ich eigentlich ganz interessant, weil theoretisch gesehen hätte es ja auch zu einem Anschlussfehler oder sonst irgendwas kommen können. Aber was echt perfekt ausgearbeitet ist in dem Drehbuch, ist, diese Szenen, die spielen sich ja ab in dem Büro von Holly Gennaro, also McLeans Frau. Und auf der Fensterbank stehen Bilder von ihren Kindern und es stand auch ein Familienfoto von ihr zusammen mit John und den Kindern da. Und am Anfang, bevor die ganze Sache losgeht und sie irgendwie vorher noch mit dem Kindermädchen telefoniert hat und gesagt hat, können Sie mal das Gästezimmer fertig machen und so weiter und so fort, da guckt sie sich das Foto an und kippt das einfach um. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt sitzt Hans Gruber in diesem Büro und könnte genau rauskriegen, wer John McClane ist, wenn er nur einmal dieses Scheißfoto aufheben würde und sich das angucken würde. Fand ich einen super Schachzug.
Das stimmt, hält vor allem auch die Spannung die ganze Zeit, wenn man immer da sitzt und sich denkt, so, wann greift er jetzt dazu? Weil er bewegt sich ja eigentlich auch kaum von dem
Tisch weg.
Genau.
Er ist ein sehr, sehr, sagen wir mal, eigentlich ausgeglichener Terrorist.
Ein sehr charmanter Terrorist, was ihn aber auch gefährlich macht. Also er weiß, sowohl mit Waffen als auch Worten umzugehen.
Und ich finde ja, eine der besten Szenen da drin ist ja dann, wo sie ansatzweise eine Ahnung haben, wo John McClane sich aufhält und Hans Gruber sagt, so, jetzt gehe ich aber auch mit raus, jetzt schnappen wir uns das Arschloch, und dann ist die Sache geritzt. Und dann dieses Aufeinandertreffen zwischen den beiden, das ist sowas von gut gespielt, von beiden Seiten, finde ich. So, der Alan Rickman, der erst denkt so, oh scheiße, jetzt bin ich dran, dann aber sofort umschwenkt auf, oh Gott, sie sind einer von denen, sie wollen mich töten und so. Wo man auch im ersten Moment denkt, ah, okay, das nimmt McClane dem ab.
Ja, aber man sieht eigentlich schon zwei Augenblicke später von McClane, wen willst du eigentlich verarschen? Dann allein schon dieser Blick auf die Etagenzahl, auf die Etagentafel, wo halt auch Namen stehen. Wie war dein Name nochmal? Ja, so und so. Und man sieht den Schwenk. Aha, 30. Etage.
Nee, aber echt, also ich finde, das Drehbuch ist extrem gut gemacht und die haben es echt geschafft, da einen Actionfilm hinzulegen, der auch noch, ja, sag ich mal, nicht so eine stumpfe Rambo 2 oder 3 Action hat, sondern halt wirklich Tiefgang, so wie die Lethal Weapon Teile.
Ja, was heißt die? Ja, doch, hast du recht. Nicht Tiefgang von der Story her, das ganz und gar nicht, sind wir mal ehrlich, vom Drehbuch, von der Handlung her, die wissen halt an der richtigen Stelle.
Man fühlt sich nicht verarscht, sagen wir es so.
Genau, die richtigen Sachen zu platzieren und dann Spannung aufrechtzuerhalten, auch so kleine Easter Eggs zu schaffen, und ja, da macht man's. Ich vergleiche das jetzt mal, wenn wir mal einen Sprung Richtung Computerspiele machen. Man hat Resident Evil und Silent Hill. Resident Evil ist ja mehr so dieser optische Schocker, also pam, da geht auf einmal eine Scheibe kaputt, 200 Zombies hinter dir und Raben kommen durch. Und man hat Silent Hill, die mehr so auf die psychische anspielen. Und was die Spannung die ganze Zeit eigentlich hält, ist die psychische. Und was dich gut unterhält, ist das optische. Bam, 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 bam. Und oh nein, hoffentlich stürzt er nicht den Abzugsschacht runter und keine Ahnung.
Richtig. Und das ist halt wirklich was, was die drauf haben oder was dieses Drehbuch drauf hat, dass die Spannung auch nicht rausnehmen. Dass du wirklich zum einen wirklich nie das Gefühl hast, so, oh Gott, nee, ach, das glaube ich jetzt nicht auch noch oder so. sondern es ist alles in sich logisch.
Aber da auch wieder, die platzieren halt in den richtigen Momenten die richtigen Schnitzel, sage ich jetzt mal,
ja,
die dann später aufgegriffen, wenn du dir denkst, ah, deswegen. Nennen wir gleich noch ein Beispiel, aber da kommen wir gleich zu.
Okay, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich echt interessant fand und die ist mir wirklich das erste Mal so aufgefallen. Also es ist so, dass ich wusste, dass die Ode an die Freude, wie das Lied so schön heißt, also Freude schöner Götterfunken, grundsätzlich eine Rolle spielt in dem Film. Also irgendwann gibt's ja diese große Action-Szene mit der Explosion, wo dann da, 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 da. Aber ist dir mal aufgefallen, dass während der Film läuft, dauernd dieses Stück gespielt wird? Also mal ganz langsam, dann der im Hintergrund.
Nein.
Das ist total interessant.
Um ehrlich zu sein, nur an dieser einen großen Stelle, wo es halt wirklich um die Wurst geht und Let It Snow am Ende. Klar, aber das war ja so ein bisschen das Outro-Lied.
Aber während der Film läuft, hast du auch ab und zu mal so.
Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, spricht aber auch für eine gute Platzierung, wenn das so weit im Hintergrund rutscht.
Definitiv. Ich hatte dir ja auch im Vorfeld geschrieben, mir sind noch ein, zwei Sachen aufgefallen, die zwar nicht handlungsrelevant sind, aber fand ich schon irgendwie okay, hey.
Was wäre denn die zweite Sache gewesen, wenn ich mal fragen darf?
Die zweite Sache, ich glaube, die hatte ich vorhin schon angesprochen, aber frag mich jetzt nicht.
Okay, dann nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf einen epischen Moment zu, wo ich eigentlich gerade gesagt habe, da kommen wir später zu. Und zwar das Aufeinandertreffen nimmt weiter seinen Lauf, beide schießen aufeinander und wie das halt so ist, beide wollen aufeinander schießen, ne? Aber unser guter John McClane lässt sich ja nicht verarschen.
Genau, er hat nämlich Hans Gruber noch eine Waffe gegeben.
Genau, und zwar eine geladene, aber nicht funktionstüchtige Waffe.
Und er fragt ihn dann auch noch, also glauben Sie wirklich hier, dass ich Ihnen eine Waffe in die Hand drücke? Aber was ich mich gerade frage, zu dem Zeitpunkt, war das FBI da schon da?
Nein.
Nee, ne?
Das Wunder kommt erst später.
Ja.
Nein, es geht dann so weiter, dass, nennen wir mal wieder Karl, der Erzfeind von John McClane, durch den Fahrstuhl hochkommt. John McClane rennt in ein Büro rein.
Ja, genau, er ist ja gerade noch mit Hans Gruber unterwegs und Hans Gruber weiß, er trägt keine Schuhe.
Genau, und so sagt dann Hans Gruber im übersetzten Format, schieß auf die Fenster, ne, unser Muskelprotz. Hä? Schieß auf die Fenster. Und wie wir dann hinterher vom Wikipedia erfahren haben, lieber Bruce?
In der Originalversion auf Deutsch, also gibt's auf Deutsch gesprochene Sätze und die weisen schwere Grammatik und Wortfehler auf. Und exemplarisch ist diese Szene, denn da sagt Hans Gruber zu Karl, schieß dem Fenster, also wie in Berlin-Kreuzberg auch.
Nach den ersten ein, zwei Bier.
Genau.
Auf jeden Fall, die Fenster werden zerschossen, John McClane gelingt es nichtsdestotrotz zu entkommen und es beginnt ein wunderschöner Dialog, wo das Schnitzel wieder ausgeworfen wird, denn John McClane und Al Powell werden Freunde über Funk.
Die beiden haben im Grunde genommen ja eine gute Connection miteinander. Also der Al, der nimmt ihn ja auch mittlerweile ernst, aus gutem Grund. Er hat ja gesehen, hey, in dem Verein ist was los und dann taucht irgendwann der Chef von Al auf und lässt sich auch direkt mal John McClane geben, weil er der Meinung ist, ich übernehme jetzt hier und der Chef ist ja wohl mal der absolute Zivilversager, oder? Was John McClane ihm ja auch direkt mal sagt.
Genau, so nach Motto, Alter, gib mir mal den Kumpel wieder, der weiß, was er tut.
Du Sesselpupser, du brauchst hier überhaupt nichts. Kamellen.
Und die Szene kommt jetzt, wo das Schnitzel ausgeworfen wird. Und die du heute Morgen nicht verstanden hast. Sag mal, hast du Plattfüße? Die Antwort ist nein. Und es wird dann gefragt, ja, aber warum bestreitest du dann den Papierkrieg, anstatt da zu sein, wo die Action los ist? Was ist vorgefallen?
Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst.
Genau, dann erzähl mal weiter.
Ja, und zwar kommt dann raus, dass Al irgendwann mal einen, in Anführungszeichen, Unfall hatte während seines Dienstes. Er hat nämlich aus Versehen auf ein Kind geschossen.
Genau, auf einen 13-jährigen Jungen im Dunkeln, der eine Spielzeugpistole hatte und aus Reflex hat Al ihn erschossen. Auch hier ein epischer Satz, sie lernen uns alles auf der Polizeischule, aber nicht, wie man damit fertig wird.
Ach, herrlich.
Hast du auch schon diese Gänsehaut? Arr.
Aber man muss auch sagen, also in diesem Film, es ist ja, wie beschreibe ich das jetzt? Es gibt zum Beispiel die Leather Weapon Filme, wo man auch sagen muss, das sind zwei sympathische Typen, aber nicht im ersten Teil. Ich sag ganz ehrlich, hätte ich den ersten Teil zuerst gesehen, hätte ich die anderen wahrscheinlich gar nicht erst geguckt, weil da war mir Mel Gibson furchtbar unsympathisch. Den, wie heißt der andere noch? Danny Glover, den mochte ich, aber Mel Gibson furchtbar unsympathisch. Denn ich glaube, da habe ich zuerst den vierten gesehen oder so. Und dann habe ich die alle mal nachgeholt. Bei Rambo ist es so, da ist der erste auch super. Da hat ja sogar einen tiefgründigen Charakter, muss man ja, also was heißt Charakter, aber es gibt so Filme, es gibt so Charaktere in Actionfilmen, wenn die gut eingeführt werden, dann guckst du die auch gerne. Und John McClane ist halt so ein Typ, der funktioniert ab Teil 1.
Wo du gerade Rambo nochmal aufgegriffen hast, da auch ganz schön. Den ersten Teil von Rambo habe ich erst viel später gesehen. Also ich kannte Rambo quasi einfach nur als die Kampfmaschine im Dschungel mit Pfeil und mit Bogen und Raketenpfeil. Und irgendwann sehe ich dann John Rambo Teil 1 und denke mir, wer ist das? Was soll das?
Ich habe es in der richtigen Reihenfolge geguckt, beziehungsweise nee, ich glaube, ich habe erst den vierten Rambo geguckt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe dann den ersten Rambo geguckt und fand, ey, was ist das für eine geile Handlung? Also muss man ja wirklich sagen, der Film hat ja noch Tiefe. Und dann guckst du Teil 2 und 3 und ich dachte da wirklich, boah, was ist das für eine hirnlose Scheiße?
Ja, ist es aber auch. Das ist ja wirklich einfach, das. Ich spreng Sachen in Luft. Mit Pfeil, Bogen und dem berühmt-berüchtigten Rambo-Dschungelmesser.
Ich knall alle über den Haufen. Ist mir völlig egal, ob Freund, ob Feind, so nach der Art. Und der erste, es handelt einfach nur von einem Typen, der in Ruhe gelassen werden will. Falls den jetzt noch einer nicht gesehen hat, ja, ich habe gerade eben die Handlung gespoilert, aber es passiert noch so viel mehr.
Sehr schön. Dann kommen wir mal wieder zurück zu Stirb langsam.
Ja, der gute alte John McClane, er hat jetzt kurz blutige Füße gehabt und langsam aber sicher kommt die Kavallerie.
Übrigens ab diesem Zeitpunkt, wie das halt so typisch ist auch für einen guten Actionfilm, jede Frau, die keinen Bock auf Actionfilm hat, hat spätestens jetzt hingeschaut, weil John McClane sein blutiges, dreckiges Unterhemd zerrissen hat, unter die Füße gebunden hat und oben ohne kämpft.
Und das macht er verdammt gut, denn die Lage spitzt sich langsam zu, das FBI kommt auf, kommt an, das FBI setzt Panzer ein, das FBI weiß nicht, dass die Terroristen auch Panzerfäuste dabei haben.
Dann geht das FBI als nächstes hin. Mittlerweile, wir befinden uns im Film an einem Punkt, das sechste Schloss wurde geknackt, nur noch das siebte ist übrig, was allerdings elektromagnetisch abgeschirmt ist.
Genau, und da hat Alan Rickman aber auch eine sehr, sehr interessante Idee für.
Genau, und zwar geht das FBI, wie das halt so häufig ist, nach einem Buch vor, von A bis Z. Und hier ist jetzt halt der Plan so, wir stellen mal den Strom im Gebäude ab.
Was dazu führt, dass dieses elektromagnetische Schloss auch ohne Strom ist.
Wo ich jetzt aber sagen muss, halt, stopp.
Jetzt rede ich.
Es war wirklich einer dieser Momente, wo ich da saß und mir gedacht habe, okay, ich verstehe ja, kein Strom, kein elektromagnetisches Schloss. Aber wir haben Notbeleuchtung und sind wir mal ehrlich, das ganze Gebäude ist nicht gerade dunkel, selbst nachdem der Strom weg ist. Aber dieses eine Schloss, das hat kein Notstromaggregat, nein, das öffnet sich sofort.
Naja, irgendeine Schwachstelle musste das Gebäude haben. Irgendwo wird immer gespart, das weißt du doch.
Genau, da wo es am wertvollsten ist, wo sich Werte...
Ja, mein Gott, die haben nicht damit gerechnet, dass einer überhaupt die ersten 6 Schlösser überwindet, ne?
Aber trotzdem.
Das sollte vielleicht auch irgendwann, das Nakatomi Plaza ist ja noch nicht ganz fertig. Vielleicht hätte es noch nachgerüstet werden sollen.
Ach so, okay. Ja, bis dahin muss die Autobatterie reichen. Ja, wie lange hält die? Ja, bis der Strom weg ist.
Richtig. Kann doch sein. Wer weiß das denn? Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Berliner Flughafen noch nicht fertig ist. Wer weiß das schon? Vielleicht haben die da auch noch irgendein Schloss. Und die gucken jetzt so lange Die Hard, bis sie diesen Fehler beheben können.
Na, dann gucken die, glaube ich, eher Die Harder. Aber egal.
Über den müssen wir ganz dringend nächstes Jahr sprechen, falls wir wieder gezogen werden hier.
Ja, ich glaube nicht hier, aber ist ja egal. Also wir finden, glaube ich, genug Möglichkeiten, über Stirb langsam 2 zu reden.
Ich sag mal so, ich würde, wenn wir nochmal den Sneakcast machen dürfen, dann reden wir über Die Hard 2.
Versprochen.
Versprochen. Wenn nicht, dann nicht.
Versprochen.
Genau.
Genau, also wir bewegen uns auf jeden Fall weiter im Film fort, machen jetzt vielleicht mal den einen oder anderen großen Sprung. Es werden immer mehr Terroristen ausgeschaltet, bis am Ende eigentlich nur noch 3 Leute übrig bleiben. Carl, John McClane
und Hans.
Und Hans. Plus den FBI, was jetzt zum nächsten Schritt weiter vorgeht, nämlich... Wir setzen Hubschrauber ein, um die Leute zu retten. Da auch ein sehr schöner Dialog, was heißt sehr schön, den ich eigentlich sogar sehr tragisch finde. Wir haben nämlich einen John McClane, der sich einsetzt, wirklich dafür, dass möglichst viele überleben, die nicht ungefähr so blöd sind, dann sagen, hey, ich kenne den. Und jetzt kommt das FBI mit Hubschraubern an und sagt so, wir müssen möglichst tief fliegen, damit die nicht sehen, dass wir schwer bewaffnet sind. Und wenn wir Glück haben, trifft es vielleicht nur 10 Zivilisten. Ein guter Schnitt, ein guter Tag.
Das ist die Art und Weise, wie das FBI arbeitet. Das FBI muss man sowieso sagen, der erste Auftritt ist ja schon geil. Von wegen, Mein Name ist FBI Agent Agent Johnson und das ist FBI Special Agent Johnson und der Chef von Karl fragt, sind sie verwandt? Der eine ist schwarz, der andere ist weiß.
Aber es hätte ja sein können.
Ja.
Eine coole Antwort wäre gewesen, sowas wie nein, adoptiert.
Ja, das stimmt. Aber die gehen halt auch über Leichen und arbeiten halt ihren Stiefel runter. Die sind auch nicht da irgendwie. Ich finde das auch schön, wo dann Karls Chef, Els Chef noch sagt hier von wegen, ja, das ist mein Fall und dann jetzt nicht mehr.
Sehr schön übrigens auch. Spulen wir nochmal kurz ein Stück zurück, bevor der Strom weg ist. Die Diskussion am Kanaldeckel. Ja, hier, wir müssen Strom wegnehmen. Nein, das können wir nicht machen. 10 Blocks haben dann keinen Strom. Und es ist Weihnachten. 10 Blocks. Der Strom muss weg und der Kanalarbeiter, der unten sitzt. Hallo, ist kein Problem. Ich habe alles dafür da. Also, wenn ihr wollt, wir können sofort loslegen. Nein, das geht nicht. Und dann auf einmal Strom ausschalten. Oder du bist deinen Job los.
Junge. Wir dürfen übrigens eine Sache nicht vergessen. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Also ich meine, wir haben ja schon erwähnt, Holly Gennaro ist im Gebäude und wir haben auch erwähnt, dass die Kinder haben, die beiden zusammen. Und irgendwann, nachdem halt bekannt wird, dass John McClane der Polizist ist, der da rumrennt und gerade versucht, die Terroristen auszuschalten, kriegt die Presse natürlich davon Wind. Und es gibt einen, ja, ich sag mal, netten Journalisten, der sich dann irgendwann denkt, hey, das ist doch eine coole Sache, wenn wir jetzt auch mal so eine kleine Home-Story machen und mal die Kinder besuchen fahren und gucken, ob die Mama und Papa denn vermissen.
Hier übrigens auch eine sehr vertrauensvolle Nanny, weil er fährt dann nach Hause, also bringt die Adresse in Erfahrung, fährt nach Hause, wie das damals so Ende der 90er ist und eigentlich auch bis heute, wenn es eine Nanny gibt, die angreifbar ist, dann ist es eine mexikanische Nanny, der gedroht wird, so hol mal die Kinder oder wir holen die Einwanderungsbehörde.
Was man halt so macht.
Dann überlegt sie, joblos oder kinderlos? Ach, ich hole mal die Kinder.
Und auf jeden Fall, das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass Holly im Nakatomi Plaza die ganze Geschichte auch noch sieht. Und das führt zu einer sehr, sehr schönen Schlussszene, zu der wir nachher noch kommen. Aber das musste jetzt zwischendurch mal kurz angerissen werden, damit ihr nachher nicht überrascht seid, dass wir irgendwie, die haben noch gar nichts erzählt von ihrem Reporter.
Das Schlimme übrigens, zeitgleich ist, nicht nur Holly sieht die ganze Szene, wie der Reporter dann auch die Kinder interviewt. Nein, das Ganze sieht auch unser Hans Gruber, der dann bemerkt, warte mal, hier ist doch ein Bild umgekippt. Und zack, wird das Schnitzel eingeholt.
Das ist im Grunde genommen halt der Moment. Wie gesagt, der Film ist einfach logisch aufgebaut und das mag ich. Es ist nicht irgendwie so, ja, der kommt da durch irgendeinen doofen Zufall drauf oder so. Nein, er sieht halt auch im Fernsehen die ganze Geschichte und auf einmal, aha, ist ja interessant. Das ist aber hier doch meine Frau Gennaro, die hier sitzt. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, wer ihr Mann ist. Ach, der McClane,
den ich leider erst 2 Stunden vorher gesehen habe und gerade mit dem Leben davongekommen bin. Ja, zack, Holly wird als neue Geisel genommen. John McClane kriegt eine Ansage.
Ja, und dann kommt es auch langsam aber sicher zu dem großen Showdown
zwischen Holly Gennaro, John McClane
und Hans Gruber.
Babam. Ach nee, Entschuldigung. Da, 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 da,
da, da, da. Genau.
Alle treffen sich im 30. Stock. Holly immer noch als Geisel genommen. John McClane fragt folgerichtig, warum das ganze Theater? Warum? Was wir jetzt gerade auch übersprungen haben, musstest du das Dach in die Luft jagen? Und Hans Gruber antwortet ganz locker flockig, ja, klaust du $600, musst du schnell rennen. Klaust du $6 Millionen, muss es aussehen, als wärst du tot. 600 Millionen, Entschuldigung.
Naja, auf jeden Fall kommt es dann zu einer großen Rangelei. Es kommt zu Schüssen. Hans Gruber wird getroffen, hat aber Holly noch an der Hand. Er torkelt auf ein Fenster zu und stürzt raus. Wie gesagt, Holly noch an seiner Hand, beziehungsweise er hält sich an ihrer Uhr fest.
Richtig. John McClane eilt zur Rettung und versucht währenddessen die Uhr zu lösen, während wir ein letztes Aufbauen von unserem Bösewicht Hans Gruber haben. Ich will mal Jack Gruber sagen, weil es das halt im Deutschen ist. Hans Gruber, der die Pistole hochhält, gerade abdrücken will. Und die Uhr löst sich in Zeit.
Und man muss sagen, diese Zeitlupensequenz ist auch wirklich auch heute noch gut anzusehen. Die sieht halt jetzt nicht besonders cool aus oder besonders aufwendig gemacht. Man sieht einfach nur wirklich ein Severus Snape, der rückwärts irgendwo runterfällt. Und dann sieht man halt noch die Außenaufnahme, die aber auch sehr, sehr geil aussieht, muss ich sagen. Also da sieht man auch wirklich, das war ein Stuntman, der da runtergesprungen.
Das stimmt. Davon ab war das, glaube ich, die Steilvorlage für den Tod von Dumbledore.
Das kann sein, ja.
Das war die Blaupause, ich glaube ja.
Klappe zu, Affe tot. Das Nakatomi Plaza ist noch in gutem Zustand quasi gerettet worden.
Ja, die oberen Stockwerke haben vielleicht ein bisschen was abgekriegt. Die einen oder anderen Fenster, wie wir jetzt gelernt
Kratzer,
haben.
Bisschen Kratzer, bisschen Farbe.
Ja, bisschen
Spachtelmasse. Alpiner Weiß und dann geht das schon wieder.
Genau.
Aber man muss sagen, schön ist dann halt auch die Szene, Holly und John kommen da raus und da steht dann unser guter Reporterfreund, der sich denkt, ja, jetzt kriege ich das Interview meines Lebens, der dann auch direkt noch John und Holly anquatscht, so, ey, ihr McLanes, wie geht's Ihnen? Und was Holly McLane macht und was wichtig ist für den nächsten Film, sie verpasst ihm schön eine Faust ins Gesicht.
Ja, aber richtig schön reingesammelt,
mein Genau, Lieben. Und dann noch die Frage, habt ihr das aufgenommen? Waren wir auf Sendung?
Genau. Und dann geht's jetzt langsam dahin, dass wir das letzte Schnitzel einholen.
Ja.
Jetzt. Nämlich das epische Gespräch zwischen Al und John, weil ich vorhin erwähnt habe. Unser guter Freund Karl rafft sich nochmal auf wie ein Bär, will gerade schießen und in dem Moment hört man nur Peng.
Und das und war Al, nicht etwa John. Nein, es war Al.
Der, ohne drüber nachzudenken, seinen neuen Freund John das Leben retten wollte, indem er geschossen hat, obwohl er schwer psychisch angeknackst ist.
Richtig. Und jetzt müssen wir aber noch auf zwei Szenen zu sprechen kommen, in der ein epischer Satz gesagt wird, den wir bisher gar nicht erwähnt haben. Der Satz, der sich durch jeden Stirb-Langsam-Film ziehen wird, der ikonisch geworden ist für die Stirb-Langsam-Filme. Ich rede natürlich von
Yippie-Yay, Schweinebacke.
Genau. Einmal sagt John den Satz über Funk zu Karl Gruber, zu Hans Gruber. Und zwar, ich glaube, nachdem er irgendwie gesagt hat, na, Cowboy, wie soll ich dich nennen? Und dann sagt er irgendwie, ja, nenn mich Roy. Und ich muss jetzt auch weiter, Yippie-Yay, Schweinebacke. Genau. Und dann natürlich nochmal am Schluss, bevor er abdrückt und auf Hans Gruber schießt, da kommt dieser Spruch dann auch nochmal.
Genau, und es war ja wirklich, obwohl der Spruch, wenn wir mal ehrlich sind, er kam ja wirklich nur zweimal vor im ganzen ersten Film, aber er zieht sich, er ist quasi zum Markenzeichen von Stirb langsam geworden, wenn nicht sogar vom Markenzeichen, zum Markenzeichen von Bruce Willis.
Das ist, das möge die Macht mit dir sein, der Stirb langsam Reihe.
Genau, oder das Hasta la Vista Baby.
Aber wo du sagst Hasta la Vista, Baby, hast du bestimmt auch auf Wikipedia gelesen, dass John Mac, also dass Bruce Willis im Grunde genommen die sechste Wahl war für die Rolle?
Ja, dann kommen wir zu den kleinen Easter Eggs und Fun Facts, die man auch bei Wikipedia nachlesen kann. Ursprünglich war ja angedacht Arnold Schwarzenegger, der aber gesagt hat,
nee. Ihm mag nicht.
Ja, was nehmen wir dann, wenn schon der gute Schweizer nicht will, dann nehmen wir den Italian Stallion Sylvester Stallone, der dann auch gesagt hat, ich will nicht.
Dann haben sie gesagt, ey, aber hey, Burt Reynolds hat doch Zeit.
Genau, und während Burt Reynolds dann gesagt hat, ach Freunde, nee, ich muss hier noch ein bisschen mit meinem Auto durch die Gegend heizen.
Dann haben sie gesagt, ja, aber der Harrison Ford, der wäre doch einer, der die Rolle bestimmt spielen möchte.
Ja, Harrison Ford, nein, danke, liebe Leute. Aber wir gehen dann weiter zu Richard Gere.
Nee, Moment, du hast Mel Gibson noch vergessen.
Ach stimmt, der war auch noch dabei, ja, Mel Gibson. Genau. Mel Psycho Gibson, der aber sich gedacht hat, nee, das Drehbuch hier, das ist ja wie die für Weapon, wäre ja blöd.
Richtig. Und ja, dann haben sie noch Richard Gere auf der Liste gehabt, der aber gesagt hat, komm, ich muss jetzt erst noch Pretty Woman abdrehen hier. Und ja, dann haben sie sich gesagt, ey, da gab's doch mal diesen einen Typen aus Der Schnüffler und sein Model, oder wie hieß diese Serie ja noch da?
Ach, da gab's.
Fragen wir doch den mal. Wie hieß er noch? Da, der Typ, der in Deutschland geboren wurde. Da. Bruce Willis. Fragen wir den mal.
Genau. Und ja, Bruce Willis hat dann Gott sei Dank zugesagt und
hat gesagt, yippie-yay, Schweinebacken, da bin ich dabei.
Und ich würde mal sagen, es war auch wirklich mit der Start seiner Karriere und einer der prägendsten Figuren für Bruce Willis selbst.
Definitiv. Also ich gucke gerade, vorher hat er größtenteils Fernsehfilme und Fernsehserien gespielt. Dann kam Stirb langsam. Genau. Und dann ging's eigentlich wirklich ab wie Schmitz Katze. Zum Beispiel wusstest du, dass Bruce Willis bei Guck mal, wer da spricht, den Mikey gesprochen hat? Also
nein.
Thomas Gottschalk spricht quasi Bruce Willis in Guck mal, wer da spricht.
Das heißt also im englischen Original, ich meine, Bruce Willis, sind wir ehrlich, der hat ja auch eine sehr markante Stimme im Originalen, ist ja jetzt nicht so. Also da haben sie im Deutschen wirklich eine passende Stimme rausgefunden, im englischen.
Ja, wobei ich die deutsche noch markiger finde als seine Originalstimme.
Das stimmt. Aber sie kommt halt nah dran. Jetzt stell dir mal vor. Das stimmt. Du hast die Wahl zwischen der Original Bruce Willis Stimme beim Baby.
Ja.
Oder Thomas Gottschalk.
Ja, eben. Also ich habe, nachdem ich das erfahren habe, habe ich wirklich so gedacht, ich hätte, guck mal, wer da spricht, wirklich auch gerne nochmal mit der Stimme von Arne Lehmann, also dem Sprecher von Bruce Willis, gesehen. Das ja. Hätte was.
Irgendwann vielleicht, wenn er alt ist und das Geld braucht.
Ja, einfach mal anfragen. Wolltest du nochmal sprechen? Und wo du schon dabei bist, stirb langsam jetzt erst recht, da war deine Stimme auch nicht dabei.
Da du aber gerade hier die ganze Filmografie und so aufhast, ne?
Ja.
Was ich mich schon die ganze Zeit frage und nicht nachgelesen habe. Bruce Willis hat ja damals auch mitgespielt in Hudson Hawk, der Meisterdieb.
Ja, genau.
Was in meiner Kindheit einer tatsächlich meiner Lieblingsfilme war.
Ich glaube, den habe ich nie gesehen.
Nein?
Nee.
Der würde mich wirklich mal mittlerweile auf Englisch interessieren, weil wenn ich mir den heutzutage so anschaue, sind die Dialoge ungefähr so wie bei Bud Spencer, weißt du, die ergeben okay. keinen Sinn.
Ja. das ist halt auch eine Sache, die mir halt sehr gut gefallen hat an Stirb langsam. Ich habe ja vor einigen Monaten habe ich noch mal Highlander geguckt, ne?
Es kann nur eingehen.
Richtig.
Welchen Teil?
Den ersten. Also den ich auch immer als
der Highlander
gut empfunden habe, und der einzige Teil heißt ja auch Highlander, es kann nur eingehen. Es gibt ja nur einen Highlander Film, so.
Genau.
Und dann habe ich den geguckt und Musik immer noch großartig, Bilder immer noch großartig, und irgendwann sag ich so, sag mal, waren die Dialoge früher schon so scheiße?
Ja, aber du hast dir halt früher nicht so einen Kopf drum gemacht.
Richtig.
Das war halt gegeben.
Richtig. Ja? Und dann guckst du den Film irgendwann und denkst so, boah, sind die schlecht. Und das hatte ich hier nicht. Hier hatte ich wirklich einen Film, der hat Spaß gemacht. Also Stirb langsam, muss man sagen, ist so ein bisschen wie das Action zurück in die Zukunft. So ein Film, der echt gut altert.
Ja, es ist einfach ein Evergreen.
Ja.
Was aber auch damit zu tun hat, ja, das ist zum Teil sehr technisch lastig. Also empfinde ich das zum Beispiel. Wenn du nur ein bisschen bis gar keine Technik hast, dann hast du die Möglichkeit, einen Film oder auch eine Serie so gut altern zu lassen.
Ja.
Hast du mal auf Netflix hier Dark gesehen?
Nee.
Die machen das ganz genauso. Das ist eine Serie, eine sehr gute, wo ich immer noch hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt.
Okay.
Das Ganze spielt ja in 3 Zeitaltern.
Ja.
Und du kannst nicht genau festmachen, wann ist heute, weil du hast ja nicht großartig Computer stehen, keine Telefone oder sonst irgendwas. Und das macht das Ganze einfach zeitlos, und du kaufst den ab. Die könnten jetzt auch sagen, so, das ist jetzt 2020. Und du schaust das 2020 und denkst dir, boah, kann sein. Ich finde ja nichts, was das Gegenteilige behauptet.
Richtig. Ja, aber ich meine, das ist schon. Ja, also es gibt halt Filme und Serien, die altern gut. Die kannst du dann halt auch wirklich zeitlos angucken. Und das muss ich echt sagen, das hat echt Spaß gemacht. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht.
Ja, und da muss man sagen, Fakt ist nun mal, das ist ein Film, der mittlerweile seine, noch nicht mal 20, ne, 30 Jahre fast auf dem Buckel hat.
Ja, also mittlerweile genau 30 Jahre, ja, von 88.
30 Jahre auf dem Buckel hat, und
dafür sieht er fantastisch aus.
Genau. Wo kann man das schon sagen? Das ist ein Film, der nicht nur Kult ist, weil er so alt ist, sondern ein Film, der einfach Kult ist, weil man sich heute nur anschauen kann. Auch wenn wir seit 5 Minuten jetzt quasi ja gleich mit anderen Worten sagen.
Es ist aber es ist so. Nun mal so, begreift es.
Genau. Glaubt uns einfach.
Genau. Und nächstes Jahr, wie gesagt, sprechen wir über den zweiten Teil, der übrigens wieder Weihnachten spielt, diesmal allerdings auf einem Flughafen, und wenn ich mich nicht irre, auch mit, war das nicht auch mit deutscher Besetzung? War der Gegenspieler, nee, der Gegenspieler war nicht Jürgen Prochnow, ne? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber
falls aber wo wir gerade von Jürgen Prochnow sprechen.
Alles klar, hau raus.
Hast du mitgekriegt, dass das Boot eine Fortsetzung bekommen hat?
Ich habe mitgekriegt, dass das Boot mittlerweile als Serie auf dem ARD läuft, glaube ich.
Genau, genau. Also es gab ja auch schon die Serie irgendwie Anfang der 80er oder so, den Sechsteiler, der auch als Film verfügbar ist. Und das Ding hat jetzt eine Fortsetzung bekommen und ich habe eine Folge geguckt und habe echt gedacht, nee, ohne mich.
Nisch mit mir, echt so schlecht.
Ja, also ich fand's furchtbar. Früher der Charme von Das Boot war, dass im Grunde genommen in jeder Szene es nur um diese eine Crew vom Boot ging. Also es war zumindest immer eine Person von der Crew dabei, wenn nicht sogar mehrere, und ansonsten passierte nichts viel. Du hast nur mit dieser Crew zu tun gehabt. Hier in der neuen Serie hast du die Crew, dann hast du noch irgendwie an Land irgendwelche Frauen, dann hast du noch irgendeine Gestapo-Geschichte und so weiter, die mich überhaupt nicht interessiert. Ich will einfach die Leute auf dem Boot sehen. Warum macht ihr 8 Folgen nur, um mir Langeweile zu vermitteln, anstatt 5 Folgen zu machen, wo die Leute nur auf dem Boot sind? So.
Ja, weil man halt das drumherum einfangen möchte. Es gibt ja so viel mehr als das Boot.
Das kann sein, ja.
Ne, aber ich habe das Boot und seine Familie.
Aber ich habe gerade mal geguckt, ich habe hier nämlich gerade in meinem Kopf, und das scheinbar schon die letzten paar Tage, einfach mal 2 Filme vermischt, 2 zweite Teile sozusagen. Ich habe nämlich immer gedacht, dass in Stirb langsam 2 Jürgen Prochnow dabei ist.
Ist er aber gar
nicht. Nee, ist er nicht. Der war in Beverly Hills Cop 2 dabei. Ja, fast derselbe Film, mein Gott.
Fast derselbe. Beim einen ist er weiß, beim anderen schwarz, beim einen hat er fast keine Haare mehr, beim anderen fast ein Afro.
Beim einen redet er ein bisschen weniger als beim anderen, nicht ganz so überdreht.
Ja.
Na gut, wir sprechen auf jeden Fall nächstes Jahr über Die Hard 2 mit Eddie Murphy.
Genau, und falls wir nicht darüber reden werden, hier unser Wunsch, unser Weihnachts-Pott-Wichtel-Wunsch an die Original-Sneak-Pott-Crew. Redet genau. Doch über Stirb langsam 2.
Genau, dann hören wir euch auch ganz bestimmt zu. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz kurzer kleiner Funfact, den ich einfach nur lustig finde. Es gibt doch diesen Psychologen, der irgendwann auch über Stockholm-Syndrom redet, ne? In dem Fernsehinterview.
Stockholm-Syndrom. Mhm.
Genau. Genau, Stockholm wie Schweden?
Nein, wie Finnland.
Was so geil ist.
Nein, andersrum. Das Helsinki-Syndrom. Helsinki genau. Wie Schweden? Nein, wie Finnland.
Richtig. Ach, super. Und dieser also dieser Doktor heißt auf augenscheinlich Dr. Hasseldorf. I've been looking for Die Hard.
Ja. Boah, übrigens, wenn wir bei Die Hard sind. Ich möchte, nicht ein klassischer Sneakpot-Manier, aber ich möchte etwas anbringen, was vielleicht zu den ganzen Aufzugsszenen passt. Und zwar, ich möchte euch was vermitteln, liebe Sneakpot-Hörer. Und zwar, wenn ihr vor einem Aufzug steht und er hat 2 Knöpfe, drückt den Knopf in die Richtung, die ihr fahren wollt. Ihr müsst nicht beide drücken. Ihr müsst nicht erst schwer berechnen, okay, der Aufzug ist jetzt in der 6. Etage. Ich will in die 5. Bin aber in der 3. Also muss ich jetzt erst den Knopf nach unten drücken, damit ich nach oben fahren kann. Nein!
Genau.
Drückt nur diesen einen Knopf in die Richtung, die ihr wollt. Ich erlebe es täglich bei mir auf Arbeit, dass irgendwelche nicht ganz so netten Menschen beide Knöpfe drücken. Intelligenten. Ja, wirklich beide. Und ich reg mich regelmäßig darüber auf, weil ich mir denke, Leute, was ist daran so schwer,
ist auch so
zu drücken, wenn man nach unten möchte?
Ja, ich meine mal ehrlich, nehmt euch ein Beispiel an Bruce Willis. Er hat es auch geschafft. Er weiß, wie man Aufzugschächte bedient.
Genau, er weiß, wie man ganze Aufzugschächte bedient. Bruce Willis ist der Chuck Norris der Aufzüge.
Richtig.
Ja? Ohne Worte. Ja, mit den Worten würde ich sagen, der Podcast oder der Pottwichtel-Podcast ist ein bisschen kürzer geworden, als ihr es von der Originalbesetzung gewohnt seid. Nichtsdestotrotz hoffen Bruce und ich, dass ihr Spaß hattet. Von meiner Seite aus wünsche ich euch ein wunderschönes Fest der Originalbesetzung vom Sneak Podcast. Hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Und die letzten heroischen Worte mit dieser wunderbaren Hintergrundmusik überlasse ich Bruce.
Ja, in diesem Sinne danke ich auch für eure Aufmerksamkeit und hoffe auch, dass es den Originalmachern gefallen hat. Und ja, ihr werdet früher oder später eh rauskriegen, wer wir waren, aber zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir euch jetzt schon, yippie-yay-yay, Schweinebacke.